Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future, Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und wie üblich bin ich hier mit meiner Kollegin Frauke Schleer. Hallo Frauke, wie geht's dir?
Hallo Andreas. Ja, mir geht's sehr gut. Wir hatten ja ein bewegende erste Monate, was das Thema AI angeht, würde ich sagen. Es ist ja wieder extrem viel los. Was ich besonders spannend finde als Entwicklung ist, dass wir wieder wahnsinnig viele Konferenzen haben. Ja, also wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut, ne, wir hatten natürlich nach Covid-19, Corona wirklich wenig Konferenzen. Die Teilnehmerinnen waren auch wenig einfach bereit, irgendwo hinzureisen. Es ist viel auf Remote umgestellt worden, aber jetzt ist das komplett anders aus meiner Wahrnehmung. Allein wir bei PwC hatten jetzt Anfang Frankfurt den Gen-AI-Tag mit 30 Allianzpartnern. Da war komplett unser Auditorium voll. Ne? Jetzt steht der Data Day wieder vor der Tür, wo wir auch wieder schön viele TeilnehmerInnen haben. Also es ist viel los, würde ich sagen.
Ja, in der Tat. Ich hatte ja im letzten Podcast auch von der DLD berichtet, die ich ganz inspirierend fand zum Start des Jahres. Und ja, wie jedes Jahr auch wieder haben wir unseren Digital Executive Summit auch auf der Zugspitze. Der stand jetzt vor ein paar Wochen auch wieder an und war mal wieder ein toller Austausch mit der CIO und CDO Community. Und was ich cool finde ist, AI ist nach wie vor das dominierte Thema. Das hat sich jetzt nicht geändert zum letzten Jahr. Allerdings merkt man, dass wir mit dem Thema einen etwas anderen Reifegrad erreicht haben, denke ich. Weil die Diskussion dieses Jahr beim Summit ging jetzt weniger darum, was machen wir mit KI, warum machen wir das, sondern eher wie. Ja, wie beschleunigen wir, wie machen wir es ganz konkret. Und daran merkt man einfach, wir sind jetzt schon doch nochmal spürbar einen Schritt nach vorne gegangen und alle Unternehmen beschäftigen sich jetzt wirklich hands-on mit der Technologie, haben erste Erfahrungen gemacht, schärfen jetzt nochmal ein bisschen nach. Das fand ich echt cool zu sehen. Ne?
Ja, dann bevor wir in die heutige Folge einsteigen, machen wir noch einen kurzen Recap zur letzten Folge. Wir hatten über die AI Predictions 2025 gesprochen, da waren wir ja zu zweit und haben natürlich über Copilot gesprochen und auch Agentic AI, was dann witzig war. Kurz danach kam dann DeepSeek raus. Das war dann wieder so das nächste Thema, war schon wieder, also es ist einfach so wahnsinnig schnell und zeigt auch wieder weiter die Demokratisierung von KI-Modellen und umso relevanter, dass man sich halt auch einfach regelmäßig ja austauscht und deshalb ist es auch schön, dass wir heute wieder einen Gast bei uns haben.
Ganz genau. Wir haben heute Kim Kordel bei uns zu Gast. Kim ist Leiterin für Digital Excellence bei der Swiss Post und hat in den letzten Jahren viele verschiedene datengetriebene Produkte entwickelt, von IoT über Datenplattformen hin zu KI-Lösungen. Das heißt, Kim kennt die Themen sowohl aus der Perspektive der Zentralfunktion, die dann Technologie, Governance, Enablement bereitstellt, als aber auch aus der Perspektive der Anwender im Business, mit denen sie da ganz eng zusammenarbeitet. Und darüber möchten wir heute mit ihr sprechen, insbesondere auch über den Faktor Mensch. Herzlich willkommen im Podcast, Kim. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Kim, nimm uns doch vielleicht zum Einstieg mal mit auf deine persönliche Reise und Entwicklung. Du bist ja vor einigen Jahren bei Bosch gestartet als IoT-Beraterin. Was war denn damals deine Motivation und wie hat sich das dann auch verändert durch die verschiedenen beruflichen Stationen und Rollen, die du seitdem durchlaufen bist?
Ja, die letzten Jahre waren auf jeden Fall irgendwie ein wilder Ritt, wenn man so zurück überlegt. Also ich habe damals BWL studiert, so ganz klassisch und fand davon viele Dinge relativ langweilig, aber so ein paar Dinge davon haben mich dann doch begeistert und zwar waren das eigentlich so die ganzen Kurse rund um Entrepreneurship und Geschäftsmodelle und so weiter. Und das war eigentlich so der Moment, wo es mich gecatcht hat, dass es eigentlich möglich ist, sobald man ein Problem löst für irgendjemanden mit zum Beispiel einer neuen Technologie, dass man dafür dann auch sehr, sehr gut in der Lage ist, dafür Geld einzunehmen. Und halt eben diese Problemlösung und das Thema dann mit Geschäftsmodellinnovation hat mich doch damals extrem motiviert. Und ich hatte damals schon in meinem WG-Zimmer eine smarte Glühbirne von Philips Hue, also so ein bisschen tech-affin war ich irgendwie damals schon und fand das irgendwie alles ganz cool. Und genau so war mein Einstieg dann eben auch bei Bosch in den ganzen IoT-Bereich. Die hatten damals sich zur Aufgabe gemacht, Leading Company zu werden im IoT-Umfeld und haben dann drei Unternehmen zusammengekauft, das zu Bosch Software Innovations gemacht. Und ich bin eigentlich zu dem Zeitpunkt eingestiegen, wo sie festgestellt haben, hey, wir haben jetzt zwar eine IoT-Plattform, aber das heißt noch lange nicht, dass wir die auch verkaufen können, weil die Leute brauchen Use Cases, die Leute müssen wissen, was sie damit machen. Und da bin ich eigentlich dann gerade zu dem Zeitpunkt reingekommen, wo das Team für IoT-Geschäftsmodellberatung neu gegründet wurde und wir da auch sehr, sehr viele Dinge machen konnten, externe Unternehmen damit beraten, wie können sie jetzt damit Geld verdienen, und habe da eigentlich auch gelernt, dass ja man nicht einfach davon ausgehen kann, dass man weiß, was der Nutzer oder die Nutzerin will, sondern dass man auch die Probleme erstmal validieren muss. Und das war sozusagen so meine erste Phase bei Bosch damals. Wir haben dann auch einen Inkubator aufgebaut für Startups. Dann bin ich ins Business Development. Dann haben wir neue Marktangebote aufgebaut. Und das war eigentlich so die ganze Phase bei Bosch. Halt super spannend, weil Bosch ja auch ein sehr breites Portfolio hat. Also wir waren da wirklich von Brennstoffzellen bis hin zu Gebäudelösungen, bis hin zu Plattformen, die Algorithmen für die Fahrzeugindustrie bereitgestellt haben. Das war wirklich alles. Und dann habe ich irgendwann die Nachricht von der Post bekommen, weil sie jemanden gesucht haben, der wirklich zentral für alle Themen rund um IoT verantwortlich ist. Und das hat mich damals sehr excited. Das weiß ich noch. Ich fand die Anfrage sehr, sehr cool. Weil ich auch dachte, hey, jetzt gehe ich in ein Industrieunternehmen und dort quasi zentral verantwortlich zu sein, alles anzuwenden, was man da auch gelernt hat, und jetzt irgendwie diese Technologie auch nochmal in so einen Konzern nochmal ganz anders reinzubringen. Und dann bin ich auch tatsächlich von Berlin nach Bern gezogen. Das war halt schon noch eine große Veränderung von 4 Millionen Einwohnern auf 140.000. Genau, und dann habe ich diesen Job eben auch 2 Monate oder so gemacht. Und dann wurde reorganisiert und es gab eine zentrale Daten- und KI-Abteilung. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wirklich eher auch organisatorisch die Sachen zu lösen und jetzt auch in der neuen Rolle. Also es hat sich eigentlich sehr verändert von, wie validiere ich den Use Case, was ist eigentlich alles da drin, bis hin zu jetzt, wie schaffe ich eigentlich die organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass die Technologien angewendet werden können, dass wir da einen guten Connect auch zum Business haben, dass wir da alle Voraussetzungen eigentlich dafür schaffen, dass diese Use Cases eben, wie Frauke gesagt hat, es passiert ja wahnsinnig viel technologisch, dass wir die auch richtig anwenden können. Also meine Rolle hat sich da sehr stark verändert. Mir fehlt auch manchmal das Projektgeschäft, aber die Motivation ist weiterhin die gleiche, und zwar echte Probleme zu lösen eigentlich.
Ja, und dein Aufgabenfeld ist ja auch deutlich größer geworden, von IoT jetzt hin zu Data und Insight, was ja wirklich ein breites Themenfeld ist. Welche Themen haben dich denn da insbesondere jetzt bei der Swiss Post beschäftigt? Und vielleicht kannst du uns auch ein bestimmtes Data- und Insight-Produkt nennen, das ihr dort entwickelt habt, auf das du auch persönlich besonders stolz bist.
Ja, das ist eine gute Frage. Normalerweise die Wochen verrennen irgendwie so, da macht man sich nicht so Gedanken, was ist jetzt das eine, worauf man irgendwie stolz ist. Aber ich glaube, so alles, was die Teams jetzt in den letzten Jahren auch geleistet haben, gerade auch so in der Logistik, in den Operations, ist schon irgendwie Wahnsinn. Also es hat angefangen so mit den ganzen Tourenplanungsthemen, über die Verzollung, Dinge wie Ankunftszeitenberechnung und so. Da haben die Teams schon sehr, sehr viel beigetragen, dass man da wirklich auch enorme Summen einsparen kann und da auch irgendwie Routen optimieren kann und so. Also das sind schon gerade die Anwendungsfälle, wo auch wir mittlerweile sehr reife Lösungen haben. Und wenn ich da so schaue, was sich da die letzten Jahre getan hat, da bin ich schon stolz drauf. Und aber auch die ganzen Sachen so aus einer zentralen Perspektive. Datenprodukte war jetzt kein Thema vor 3 Jahren, als ich angefangen habe bei uns bei der Post. Oder auch so Datengovernance haben sie mal versucht, aber hat es noch nicht so richtig gut geklappt. Und auch, dass das jetzt Thema ist, dass das jetzt Traction ist. Traction hat auch bei der Post, das war und ist noch eine ganze Menge Arbeit. Und deswegen bin ich da auch schon relativ stolz, dass wir da auch erreicht haben.
Super. Naja, ich glaube, bei einigen Themen seid ihr dann wirklich schon vorne mit dabei in der Anwendung von KI. An anderer Stelle habt ihr allerdings die gleichen Herausforderungen, die dann viele andere auch haben. Also ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Ihr habt euch jetzt bei der Post dann auch entschieden, gewisse Digitalisierungskompetenzen nicht mehr zentral zu führen, sondern zu dezentralisieren, ein Stück weit zumindest. Was hat euch denn da bewegt und was ist jetzt auch deine neue Aufgabe in dieser Organisation?
Genau, ja, wir haben jetzt einen recht mutigen Schritt gemacht, finde ich. Also jetzt wirklich an einem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, hey, es ist jetzt irgendwie an der Zeit. Also wie ihr auch gesagt habt, es kommen sehr, sehr viele neue Themen. Es kommt rasant viel neu. Und manche Dinge sind vielleicht auch schon so ein bisschen State of the Art geworden. Also wir haben auch gemerkt, wir haben gestartet vor 4 Jahren mit der zentralen Digitalisierungsabteilung. Da waren es 4, 5 Leute, die einfach Datenanalysen gemacht haben, ein bisschen Data Science und so. Mittlerweile waren wir über 200. Also Data & Insights war der größte Teil, aber es hat einfach so eine rasante Entwicklung gegeben. Die Use Cases wurden so stark nachgefragt. Und wir merken auch, dass es Überschneidungen gibt, damit was im Business passiert, damit was auch bei der IT passiert, die für die Businessbereiche verantwortlich sind. Also wir haben so ein bisschen die Aufteilung, es gibt zentrale Enabling-Abteilungen, wie uns zum Beispiel, und es gibt so die Business-IT, die halt so die IT für den jeweiligen Bereich eigentlich, ja, stützt und quasi organisiert. Und wir haben einfach gemerkt, man kann das alles gar nicht mehr so richtig teilen und trennen. Also vor drei, vier Jahren gab es so uns und es gab so die paar Datenexperten in den Bereichen und mittlerweile sind jedes normale Projekt hat eigentlich mit Daten zu tun und irgendwie ein bisschen mit Analytics und ein bisschen mit Reporting und so. Und das hat uns dazu bewegt, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie den nächsten Schritt. Vielleicht müssen wir einfach unseren Enabling-Auftrag, den wir halt hatten, mit der zentralen Abteilung irgendwann aufs nächste Level bringen. Wir müssen jetzt mal sagen, manche Dinge sind jetzt reif genug, sie auch zu übergeben. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben so die Digitalisierungskompetenzen ein bisschen zweigeteilt. Wir haben jetzt eine Abteilung, die wirklich die Plattform macht und so Tech-Produkte eigentlich, Plattformprodukte auch betreibt, also so Power BI, die ganzen zentralen Datenplattformen und so weiter. Und eben die Abteilung, die ich jetzt verantworten darf, Digital Excellence, die wirklich interdisziplinäre Teams jetzt hat, ausgerichtet auf einen Businessbereich. Also da gibt es dann Data Engineers, Data Scientists, Business Analysten, Automation Spezialisten und so, die halt dann wirklich dann zum Beispiel nur für Logistics Operations arbeiten oder nur für Customer Touchpoints, also wirklich nach den Business- bzw. Business-IT-Bereichen ausgerichtet. Und das ist jetzt eigentlich auch die Aufgabe, also wirklich wegzukommen von, man ist ein Data Scientist in einem zentralen Team und dann kriegt man das Projekt und dann macht man da was, sondern ich wende mein Know-how an auf quasi die Probleme in diesem Bereich und auf diese Use Cases. Und dann auch ganz klar mit dem Ziel, diese Abteilungen oder diese Teams dann auch ins Business zu übergeben oder in die Business IT. Also das auch wirklich dann so im nächsten Schritt zu dezentralisieren.
Das heißt, ihr habt tatsächlich jetzt auch nicht nur den Schritt im Blick, sondern eigentlich auch schon den nächsten, vielleicht sogar den übernächsten auf der Reise, oder?
Genau, wir haben es jetzt erstmal gesagt, wir möchten jetzt erstmal intern organisieren. Wir schneiden uns jetzt erstmal so, dass wir auch vielleicht Projekte ausgleichen können. Viele Leute arbeiten zum Beispiel 20% für den Bereich, 10% für den Bereich und so. Also da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen Leveling machen. Wir wollen auch ein bisschen Domain-Know-how in den Teams nochmal mehr aufbauen, um dass wir dann auch wirklich in der Lage sind zu sagen, hier ist ein reifes Digitalisierungsteam, was jetzt auch für diesen Bereich auch gut beitragen kann.
Ja, super interessant, was du berichtest. Ich glaube, das eine ist wahrscheinlich der Reifegrad einfach bei euch, der das ganze Thema treibt. Und das andere ist wahrscheinlich, wie vorhin auch schon mal so kurz angesprochen, das Thema der rasanten KI-Entwicklung, die ja auch mehr Dezentralität einfach letztlich auch erlaubt, ne? Und wir haben, Andreas und ich haben ja in unserer letzten Folge auch schon zugesprochen. Du bist ja auch häufiger auf Konferenzen unterwegs, beziehungsweise tauscht dich auch mit anderen Unternehmen aus. Wie siehst du denn aktuell so ein bisschen euren Reifegrad, aber auch vielleicht allgemein in der Logistikindustrie?
Also da, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, es hat in den Jahren wirklich, in den letzten Jahren schon einen extremen Fortschritt gemacht. Also wenn man überlegt, dass man vor 3-4 Jahren eher so explorativ unterwegs war und wir jetzt wirklich 20 Use Cases, AI Cases in Production haben, also wirklich operationalisiert, das hat sich schon extrem verändert. Und ich glaube, die Logistik ist da nochmal ein bisschen besonderer Fall, so wie wahrscheinlich andere Industriezweige auch. Aber vieles, was man macht, damit greift man halt schon sehr direkt ins Herz eigentlich eines Unternehmens ein. Und wenn man was Neues machen möchte oder die Route neu berechnen möchte oder sowas, dann soll das besser nicht ausfallen, weil das ganz schön viel kostet, wenn das ausfällt. Und deswegen glaube ich, bietet die Logistik auf der einen Seite halt super viele Use Cases, weil es so viele manuelle Prozesse gibt, so viele physische Prozesse, so viel, was intelligent geplant werden kann, was optimiert werden kann. Und auf der anderen Seite ist man aber sehr vorsichtig darin, neue Dinge zu tun, weil es halt immer Impact haben kann, wenn was irgendwie nicht funktioniert. Und ich glaube, in diesem Balanceakt befindet sich auch die Logistik so ein bisschen. Man probiert viel aus, aber dann den Mut zu haben, das auch aufs nächste Level zu bringen und auch wirklich in Betrieb aufzunehmen, dazwischen wird die Logistik irgendwie immer stehen. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch mit dem Angebot eben, es gibt jetzt so zwischen Make und Buy, also es gibt auch viele angebotene Lösungen, die einfach schon reif sind, dass man auch nochmal mutiger das einzusetzen oder man kriegt mehr Vertrauen auch in die Reife der Lösungen und so. Also da ist schon extrem viel passiert.
Und wie geht ihr vielleicht in dem Zusammenhang auch um mit Innovationen oder neuen Themen? Also Stichwort Agentic AI ist jetzt ja seit ein paar Monaten in allen Munde. Was sind da so für euch die Use Cases in der Logistik und habt ihr da auch schon erste Entwicklungen im Einsatz?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was bei uns noch relativ neu auf die Agenda gekommen ist. Also wir haben ein großes RPA-Team, wir haben ein großes AI-Team. Und jetzt haben wir irgendwie Agentic AI und das geht so quer durch alles irgendwie durch. Und wir merken auch, wir müssen dazu die Teams zusammenbringen. Jeder schaut halt auch links und rechts. Jeder hat es natürlich für sich auch entdeckt, dieses Thema. Und da sind wir gerade wirklich erstmal so ein bisschen dran. Hey, was kann das denn überhaupt? Was können wir davon erwarten? Wie reif sind vielleicht auch die technologischen Möglichkeiten schon? Das steckt ja dann doch teilweise eher ein bisschen in den Kinderschuhen noch von den Möglichkeiten, die man da auch wirklich machen kann. Aber wir denken natürlich schon an ganz unterschiedliche Use Cases. Also es kann von Kundencenter sein, wo ist denn jetzt genau mein Paket, durch die unterschiedlichen Lösungen hinweg dann auch Informationen zu bekommen oder wirklich in der Steuerung, dass halt eine Agentic AI dann auch wirklich eingreifen kann, ja, theoretisch, wenn man ihr die Macht geben würde, das zu tun und zu sagen, hey, okay, ich merke jetzt gerade, hier ist es nochmal dringlicher, ich steuere jetzt nochmal hier in die Richtung oder ich merke, da gibt es jetzt vielleicht gleich einen Engpass, dann agiere ich vielleicht dann eher so oder steuere halt die Lieferkette nochmal anders. Und da gibt es schon, also da merken wir, das sind so Cases, die extrem Mehrwert haben in der Logistik. Ich glaube auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gerade auch mit dieser Flexibilität von wegen, oh, jetzt kommt dieses Event. Das habe ich jetzt irgendwie aus Sensordaten hier zum Beispiel erfasst und kann deswegen auf der anderen Seite gegensteuern, wo wir aber ja wahrscheinlich eher mit anderen Use Cases erstmal starten werden. Zum Beispiel jetzt intern. Also wir haben jetzt geschaut, eben viel auch im Finanzkontext oder in SAP-Prozessen da erstmal anzufangen, zu schauen, wirklich die RPA-Prozesse, die vielleicht an ihre Limits gekommen sind, da nochmal anders aufzusetzen. Also da sind wir gerade so ein bisschen in der Findungsphase, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, so geht's vielen, ne? Ist ja dann auch immer die Frage, und klar, womit startet man mal richtig? Und das ist gerade bei euch, wie du es beschreibst, ist natürlich auch ein kompletter Unterschied, ob ich das halt mal intern mache oder dann wirklich sozusagen eine Live-Information wirklich auch beeinflusse. Also, aber super spannend. Und Andreas, ich weiß, du hast auch einem anderen Logistikunternehmen auch an GenAI-Use-Cases gearbeitet. Worum ging es denn dort?
Ja, ich glaube, da gibt es schon Parallelen zu dem, was Kim jetzt auch beschreibt. Also vor einiger Zeit habe ich mit einem anderen Logistikunternehmen an einem Service-Chatbot fürs Claims-Management gearbeitet. Da ging es letztlich darum, eine integrierte Prozesssicht Ende zu Ende zu erzeugen. Ja, also von der Schadensmeldung vom Kunden über die Dokumentation, die Bewertung, Anstoßen der richtigen Prozesse im Backend, aber eben permanent Transparenz für den Kunden, wo das Ganze steht, was passiert, immer wieder Auskunft geben. Und ja, das war so die große Vision, von der damals manche Teile schon ganz gut geklappt haben mit GenAI, hier und da auch mit RPA-Bausteinen oder selbst was gecodet. Ja, und genau da waren im Prinzip dann auch die Hausaufgaben, die nach dem Projekt dann da waren, um das Ganze zu skalieren, also wirklich Systemschnittstellen nochmal anders aufzubauen, Daten nochmal anders zu managen. Und ich glaube, mit dem, was wir jetzt mit Agentic AI sehen, kommt vieles jetzt out of the box, was wir damals noch manuell zusammenstecken mussten. Ja, also gerade dieses Thema Systemschnittstellen, um Daten irgendwo rauszuholen, von der GenAI verarbeiten zu lassen. Ich glaube, da wird es jetzt deutlich einfacher. Von daher, ich glaube, diese Cases, die wir von der Zeit schon mal betrachtet haben, die damals noch nicht so ganz geflogen sind, man hat es irgendwie hinbekommen, aber es war irgendwie doch nicht so einfach, wie man vielleicht gedacht hat, die werden jetzt deutlich einfacher.
Ja, das sehen wir auch so. Also ich nick schon die ganze Zeit, weil ich absolut zustimme, weil es eben genau darum geht, man hat einfach nochmal so eine extra Möglichkeit, nochmal andere Probleme zu lösen, ne? Nochmal eine neue Art, und das hilft schon sehr.
Lass uns mal auf unser heutiges Fokusthema dann zu sprechen kommen. Wir wollen ja über den Faktor Mensch im Zusammenspiel mit Daten und KI sprechen. Und Kim, du fokussierst dich ja jetzt mit deinen Teams insbesondere auf die Anwendung der Technologien für die konkreten Geschäftsprozesse im Business. Was sind denn da die typischen Herausforderungen der Anwender von Datenplattformen, von KI-Tools oder anderer Technologie?
Ja, wir merken halt schon, und ich glaube, so geht es tatsächlich aber gerade allen eben, dass halt die Leute schon so ein bisschen auch überfordert sein können von der einfach Fülle an Use Cases und Fülle an KI-Tools, Fülle an technologischen Möglichkeiten. Und deswegen versuchen wir auch so ein bisschen zu unterscheiden, die Anwendungsfälle so ein bisschen grob zu unterteilen. Ich glaube, das machen viele Unternehmen, dass sie sagen, okay, es gibt einmal die ganz großen Chunks, ja, so ein bisschen, wir haben es jetzt AI Game Changer genannt, wo wir sagen, das sind wirklich so die Dinge, die haben auch Disruptionspotenzial für gewisse Geschäftsbereiche. Ich glaube, da ist die Logistik nicht so ganz betroffen wie jetzt zum Beispiel irgendwelche, ja, Kommunikationsagenturen oder andere Bereiche. Dann gibt es aber trotzdem eben ein paar Themen, wie zum Beispiel im Contact Center, ja, Kundenbetreuung, Themen, wo wir wirklich wissen, da wird sich irgendwas grundlegend vielleicht auch verändern in der Zukunft. Dann eben bei den ganzen Process AI, also eben Prozesse, die nicht nur dich selber betreffen, sondern auch vielleicht Teams und größere Themen. Und dann eben das Thema Everyday AI. Ich glaube, Frau Katz so eigene Produktivität, glaube ich, genannt beim letzten Mal. Und da sind schon die Herausforderungen auch nochmal ganz andere, jeweils in den einzelnen Kategorien. Also ich glaube, so bei den ganzen Game-Changing-Sachen ist wirklich die Herausforderung, wie geht man da vor? Wie macht man das? Wie kommt man von dieser Idee, dass sich dort was grundlegend verändert, bis hin zu, okay, das ist jetzt der Weg, wie es in Zukunft sein wird. Und diese Herangehensweise ohne Angst zu schüren, trotzdem auf die Potenziale zu kommen, da sehen wir schon, dass da sich, auch, ich glaube, so geht es allen Unternehmen auch so ein bisschen schwer tut, wie kommt man jetzt zu diesen großen Schritten? Da merken wir, dass man da wirklich eine gute Balance finden muss zwischen, was wollen wir wirklich, also die Post wird auch nicht das Contact Center schließen jetzt in nächster Zeit oder irgendwas. Also das wird nicht passieren, weil es einfach jetzt ja, einfach von der Arbeitgeberperspektive auch einfach nicht der Fall sein wird. Und trotzdem weiß man, dass da gewisse Themen passieren. Ich glaube, da muss die Post auch noch lernen oder viele Unternehmen, wie geht man damit um? Ja, und dann bei den Prozessen ist die Herausforderung einfach, ich würde sagen, so ein bisschen Time to Market, also von der Idee, Ideen gibt es dann schnell und Ideen finden dann auch erstmal alle gut, dann bis zu wirklich, wir setzen das in Production ein. Da gibt es eben ganz viel Unsicherheiten, aber auch technologische Möglichkeiten, Probleme, die man validieren muss. Das ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Innovationsthematik auch, dass man eben mit dieser Validierung, ist das wirklich ein Problem? Ist das wirklich jetzt der richtige Anwendungsfall? Da tun wir uns auch noch teilweise so ein bisschen schwer oder auch die Anwender, dass man sagt, okay, ist es jetzt nice to have oder löst es mir wirklich das Problem in dem Moment oder passt es wirklich in meinen Prozess rein? Und dann bei den Everyday AI-Themen hat einfach wirklich diese Fülle der Tools, wo wir einfach sehr stark versuchen, ganz viel Enabling zu machen, ganz viel User Adoption, immer wieder zu erklären, wofür kann man was eigentlich anwenden und so. Also da wirklich auch Sicherheit zu geben, dass man auch nicht einfach stecken bleibt auf diesen banalen Anwendungsfällen, sage ich jetzt mal, wie von wegen, ich frage mal Copilot, formuliere mir den Satz um oder so oder gib mir 5 andere Wörter für oder so, sondern dass man da wirklich auch die eigene Produktivität steigern kann. Und ja, auch das Thema so Nutzerzentrierung von Tools ist auch noch ein großes Thema.
Ja, mir gefällt deine Klassifizierung der Use Cases in diese 3 Bereiche. Und wie ist es denn jetzt im Zusammenspiel von zentralen und dezentralen Kompetenzen? Unterscheiden die sich je nachdem, welche Art von Use Case, also in welchem Cluster ich mich bewege, was dann die zentralen Teams machen, was die dezentralen machen, wie die Zusammenarbeit passiert?
Genau, das müssen wir jetzt auch noch so ein bisschen definieren. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein zentrales Team für die ganzen wirklich, ich sage jetzt mal, fortgeschritteneren AI-Themen. Da sind jetzt auch die ganzen MLOps-Engineers zum Beispiel noch drin. Da geht es aber auch um zum Beispiel eben Agentic AI. Also die ganzen Themen treiben wir weiterhin aus einer zentralen Perspektive, wo wir aufzeigen können, was sind die Potenziale. Aber sobald es dann in die Umsetzung geht, muss man natürlich mit dem Domain-Know-how und mit dem Business dann sprechen und eben auch mit den Business-Teams. Und trotzdem eben haben wir weiterhin festgestellt, es werden immer neue Themen kommen und immer wieder quasi eine Einordnung benötigt werden, zu welchem Use Case sich welche Technologie eignet. Und eben das ganze Thema Daten- und AI-Strategie haben wir auch noch zentral. Und dezentral eben, gut, ich glaube, es gibt so, ich sage jetzt mal klassischere oder ich meine jetzt immer noch sehr, sehr coole und sehr fortgeschrittene Use Cases, aber so Advanced Analytics-Themen, Reporting-Themen, die ganzen Self-Service-Sachen, die jetzt stattfinden, das wird alles eher dezentral passieren, wo auch einfach dann das Wie zu gewissen Rollen einfach dazugehören wird, dass man das kann und dass man auch wie wirklich ein Kompetenzzentrum hat für die eigenen Bereiche, dass dort, ich sage jetzt mal wirklich so Data Science, Reporting-Sachen auch dort selber umgesetzt werden können.
Wenn wir jetzt von Dezentralisierung im Datenmanagement sprechen, ist ein Thema, was wir schon wirklich häufig auch hier angesprochen haben, das Thema Data Mesh. Spielt das bei euch auch eine Rolle?
Ja, total. Und das ist tatsächlich auch einer der Grundgedanken, wo wir auch merken, okay, es gibt jetzt auch schon ein paar so DevOps-Teams, die auch Daten bereitstellen, also in den einzelnen Bereichen, auch dezentral, die gibt es auch schon. Und trotzdem so das Thema Standardisierung über alle Bereiche, also wirklich Datenprodukte zu zertifizieren, wiederverwendbar zu machen, um sie auch dem gesamten Konzern zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt ein Thema, das hat uns insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr stark beschäftigt. Und da werden wir auch ja mit der Dezentralisierung hoffentlich den nächsten Schritt machen. Und meine Vision ist natürlich auch, dass wir durch diesen Zwischenschritt jetzt noch die Möglichkeit haben, also die Data Engineers sind ja auch bei uns zum Beispiel und auch die BI-Entwickler, gewisse Standards jetzt und gewisse Kompetenzen, gewisses Mindset, was Datenprodukte angeht, halt auch den Leuten so mitzugeben, dass es danach in die ganze Post eigentlich wirkt. Und dass man dann halt sagt, okay, wir befähigen jetzt halt die Leute noch so, dass sie das auch mitnehmen können in ihre dezentralen Teams, dass wir es nicht mehr nur von der zentralen Unit aus steuern müssen. Und ich denke, wir werden aktuell noch so eine Mischung haben aus, also wir gehen nicht ganz, ganz Richtung Data Mesh. Wir haben auch eben so das ganze, ich sage jetzt mal klassischere Data Ownership Konstrukt, dass wir sagen, okay, es gibt schon noch Personen im Business, die verantwortlich sind für zum Beispiel eine Datendomäne, für zum Beispiel Kundendaten oder für Finanzdaten, weil wir einfach merken, soweit ist die Post dann doch noch nicht, dass es wirklich rein auf Datenprodukte geht und rein auf Dezentralität. Also da gibt es einfach zu viele Entscheidungen, die auf dem Weg noch getroffen werden müssen, Dinge, die vielleicht noch nicht so klar sind, dass wir sagen, es braucht eine gewisse Zwischenverantwortung, die halt doch noch da ist. Aber ja, beschäftigen wir uns viel mit und es war auch eben schon ein ganz schöner Weg, da die richtige Balance zu finden auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Frauke, du arbeitest jetzt ja auch viel, insbesondere in der Finanzfunktion mit KI-Anwendern, aber auch mit dem Thema Datenprodukte kommst du natürlich da viel in Kontakt. Wie ist es denn aus deiner Sicht, wie holt man denn die Fachbereiche da richtig ab, um das Potenzial von Daten und KI dann auch voll auszuschöpfen?
Ja, ich glaube, ich keine einfache Frage, ne, weil das kommt also auf mich letztlich auf drei Aspekte ein bisschen an. Das erste ist die Maturität, ne? Also wo stehen eigentlich die einzelnen Bereiche? Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, häufig auch im Unternehmen. Bin ich gerade noch am Anfang und muss erstmal so ein bisschen mich an dem Thema ranwagen oder ne, bin ich eher schon gewöhnt, mit KI-Use-Cases zu arbeiten? Und da diskutiert man natürlich eher dann die neuen Trendthemen mit den Kunden, um auch immer wieder ein bisschen so das Nächste einfach wieder zu zeigen. Hey, jetzt Thema Knowledge Graph oder Agentic AI, was ist denn da möglich? Und ich glaube, das ist Thema Maturität. Also wirklich da passgenau zu finden und die Leute da abzuholen, wo sie stehen, um so ein bisschen den nächsten Schritt mit zu begleiten. Das ist so für mich ein Thema. Das zweite Thema ist für mich auch das Zusammenspiel mit der IT oder der Enterprise Data Plattform oder wie auch immer die Organisation, ne, wie bei euch jetzt heißt. Ne, das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Und da sozusagen auch den Absprung zu schaffen. Was mache ich jetzt vielleicht als dezentral? Was kann ich selbst machen? Und wie ist so ein guter Prozess am Ende? Ne? Wo ist der Absprungpunkt? Wie schaffe ich es in der Zusammenarbeit? Und das Dritte, was damit eng verbunden ist, ist auch die ganze Geschichte Make or Buy. Da auch immer wieder klar zu machen, sozusagen, was kann ein Tool schon, was auch so vom Gefühl, ich meine, da sind wir uns alle nie hundertprozentig sicher, aber wo glauben wir dran, dass das noch lange dauert, bis es in einem Standard-Software-Standardsystem drin ist, wo kann man ich auch mal investieren oder wo sage ich, nee, jetzt wartet doch nochmal 3 Monate, da kommt schon. Und da ist, glaube ich, sozusagen die Verbindung dann auch immer Maturität, Zentralfunktion, IT, Analytics, Hubs etc. plus dann die Diskussion zu Make or Buy insgesamt sehr, sehr wichtig, um wirklich auch passgenau dann zu sagen, hey, ne, die Leute sozusagen auch zu überzeugen, jetzt genau den nächsten Schritt wieder zu gehen und die Begeisterung für das Thema KI nicht zu verlieren. Ne? Genau, aber wir hatten es eben schon mal so ein bisschen leicht andiskutiert. Wir haben schon viel über das Thema Data Literacy auch gesprochen, auch hier im Podcast. Und zwar hatten wir eine Folge auch mit Tobias Knapke von IKEA. Jetzt rückt ja AI Literacy sozusagen immer mehr in den Fokus. Und ja, unter anderem auch aufgrund des Thema EU AI Act, ne, spielt ja auch eine große Rolle, weil das ja auch verlangt, ausreichend KI-Kompetenz bei den Mitarbeitenden zu haben. Wie geht ihr das Thema gerade an, Kim? Arbeitet ihr da aktiv dran? Was sind so deine Perspektiven drauf? Und was mich vor allem interessieren würde, war wirklich der EU-AI-Act ein Trigger oder macht ihr das schon länger?
Hey, ja, ich glaube, es war nochmal ein Beschleuniger, würde ich sagen. Wir hatten aber auch schon vor dem EU-AI-Act eine Person, die Sophia Ding, die sich wirklich mit Trustworthy AI auseinandersetzt. Also wir haben wirklich eben da eine zentrale Kompetenz auch, die auch bei uns im Team liegt, die wirklich auch sich unabhängig vom EU-AI-Act schon vorher auch mit solchen Themen beschäftigt hat. Und das ist jetzt aber natürlich nochmal schon ein großer Hebel gewesen auch. Und natürlich mussten wir auch, ich meine, wir sind ja in der Schweiz, ist ja nicht die EU, aber irgendwie dann trotzdem haben wir Tochtergesellschaften, die auch international tätig sind. Und was betrifft uns davon jetzt und was nicht? Und welche Regeln gelten denn jetzt für uns und welche nehmen wir uns einfach so oder welche Themen gehen wir jetzt mit? Und das hat uns schon beschäftigt und auch die Auslegung des EU-AI-Acts hat jetzt erst für die Schweiz begonnen. Also das wird jetzt erst in den nächsten Jahren passieren, dass wirklich ganz klar ist, wie ist die Gesetzgebung in der Schweiz. Und trotzdem eben, wir haben ein Inventory und so weiter. Also wir machen das mit und finden das auch wichtig und richtig so. Und trotzdem haben wir jetzt auch noch überlegt, okay, jetzt steht da in diesem Gesetzgebung, ja, die Leute sollen jetzt irgendwie AI-literate werden und keiner weiß so richtig, was das jetzt genau bedeutet. Und wenn man jetzt geprüft wird, was heißt das jetzt, was ist jetzt zu viel, was ist zu wenig? Und wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht, nutzen wir das jetzt, um zum Beispiel zentrale Pflichtschulungen über AI zu geben oder eben nicht? Was machen wir jetzt damit? Und wir sind dann eigentlich auch darauf gekommen, dass wir, oder Sophia hatte das auch vorgeschlagen, dass wir eigentlich so ein bisschen so ein drei Teile wieder machen. Also einmal so das Thema generelles Enabling, was ist vielleicht auch unsere Aufgabe als Arbeitgebende oder halt auch für die schweizerische Bevölkerung so ein bisschen auch den Beitrag zu leisten, einfach 55.000 Leute, die ja bei der Post arbeiten, auch so ein bisschen AI zu enablen. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Na, also ich glaube auch im Umgang mit eben so Fake News und so, also gesellschaftlich einfach auch sehr relevant, die eigenen Mitarbeitenden auch zu schulen und auch gewisse Dinge mitzugeben. Wo wir aber noch nicht genau wissen, wie wollen wir das tun, aber wir wissen, dass wir es irgendwie tun wollen. Ja, die Frage ist, was ist dann unsere Aufgabe? Dann das ganze Thema rollenbasiert. Also welche Rollen sind besonders betroffen vielleicht von den Themen oder ich in meiner Funktion zum Beispiel als Controllerin, was ist da für mich besonders relevant, was muss ich wissen? Dann müssen natürlich auch die Businessbereiche sehr stark sagen, was sehen sie dort als relevant, was möchten sie ihren Mitarbeitenden dort auch mitgeben? Und dann eben das Thema Tool-basiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Copilot nutze, dann muss man bei uns so einen Flugschein machen, heißt das. Also wir müssen dann irgendwie so eine kleine Schulung absolvieren mit eben so gewissen Dingen. Und bei anderen Sachen werden wir es auch, also Tool-basiert auf jeden Fall verpflichtend machen, weil man eben Dinge auch ganz, ganz einfach falsch nutzen kann. Und das sind eigentlich so die Themen, die wir für uns identifiziert haben, die wir gerne verfolgen werden. Also sicherlich die Tools zu nutzen, um dort gewisse Kompetenz mitzugeben, gewisse Rollen ganz stark zu befähigen und dann halt wirklich auch zu überlegen, was gehört eigentlich für die Mitarbeitende der Post so zur Grundausbildung, was AI angeht, weil eben, ich glaube, man kann sich dem eigentlich gar nicht mehr so richtig entziehen.
Ja, bewegt, glaube ich, alle momentan, das ganze Thema Befähigung, und finde ich ganz interessant, auch wie ihr das mit den drei sozusagen Ebenen angeht, ne? Weil ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen, braucht auch einen unterschiedlichen Schulungsaufwand. Grundsätzlich von deiner Erfahrung, was würdest du sagen, ist, also wie viel Potenzial liegt in Schulung und wie viel ist dann trotzdem Learning by Doing? Weil das ist ja sozusagen immer auch so ein bisschen ein schmaler Grat, ne? Der ist deutlich besser geworden dadurch, dass wir jetzt auch viel selbst tun können, selbst wenn ich keine große KI-Kompetenz grundsätzlich erstmal habe. Das war, finde ich, vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders in der Bewertung. Aber was ich auch mal wieder viel diskutiert sehe, ist halt das Thema, naja, wie viel investieren wir, bevor dann wirklich die Produktivität zunimmt, und kann ich das auch wirklich messen? Ich glaube, wir sind da häufig in der Scheingenauigkeit unterwegs, wie immer, ne? Aber so ein bisschen, wie ist da deine Perspektive drauf oder eure, was macht ihr da?
Ja, das ist auch immer genau die Frage, ne? Weil wenn man irgendwie jemandem eine Schulung gibt und dann hat die Person ein halbes, also dann hört man irgendwie, was AI alles kann und so und was es alles für tolle Potenziale hat, und dann gehe ich aus dieser Schulung raus und habe ein halbes Jahr gar keine Berührungspunkte, dann macht das keinen Sinn, das Wissen, also man weiß ja auch Halbwertszeit von Wissen und so, und man vergisst die Sachen wieder, und dann ist es vielleicht so das einzig Coole daran ist halt, dass man entweder die Logik, wie halt AI funktioniert, so ein bisschen im Kopf hat und die Welt dadurch ein bisschen besser versteht und vielleicht halt besser mitdenken kann, und halt, wenn man in einer Funktion ist, im Business, die Potenziale davon entdecken kann. Ne? Also ich glaube, es ist auch für viele Unternehmen halt sehr, sehr geeignet, um wirklich Leute zu inspirieren, eigene Use Cases zu finden, auch in ihren Bereichen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch das Mitarbeitenden-Magazin, und da ist jetzt diesen Monat halt das Fokus auf AI. Und das lesen dann die Leute und sagen sich, ah, okay, cool, die haben hier so ein Chatbot gemacht, das wäre doch auch was für meinen Bereich, weil ich habe hier so ein Handbuch und so. Also ich glaube, man kriegt durch diese allgemeinen Schulungen schon die Inspiration ins Business, da wo es vielleicht dann nicht einfach so kommen würde. Aber auf der anderen Seite sind wir wirklich, oder ich bin großer Fan von wirklich Use Case basiert. Also ich bin zum Beispiel irgendwie im Kundendienst und soll jetzt irgendwie personalisierte Next Best Offers aufspielen jetzt ab nächsten Monat. Wie mache ich das konkret? Wie passt das in meinen Prozess rein? Wie funktioniert das? Und nur dann merkt man sich das ja auch. Also wenn man auch weiß, warum man das macht und wie es jetzt vielleicht auch mein Leben ganz besonders besser macht oder meine Aufgabe. Und deswegen, ich glaube, so ein bisschen Inspiration, ein bisschen allgemeine Schulung braucht es auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man gar nicht drum rum und sollte man auch nicht, weil es halt cool ist. Und das andere sollte wirklich möglichst konkret, möglichst spezifisch sein, entweder eben auf eine Rolle oder auf einen bestimmten Use Case. Sonst bringt es sehr wenig.
Ja, das heißt, du sagst, so ein bisschen Upfront-Investment braucht es vielleicht auch, ne? Grundsätzlich firmenweit, aber auch dann in den spezifischen Rollen, aber dann sehr schnell und konkret in die Umsetzung zu kommen. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept, und ich glaube auch, dass es jetzt viel realistischer ist, als es früher mal war, ne? Und ich sehe dich nicken für alle, die zuhören. Weil dadurch, dass einfach sozusagen jetzt mehr plastischer zu erleben, zu sehen ist, das war ja für viele dann auch und zu Recht ja noch sehr fremd, ne?
Total.
Das heißt, die Frage ist immer so ein Stück weit, und da finde ich, sind immer viele Diskussionen, vielleicht kannst du da uns auch noch mal ein bisschen was teilen, wie messe ich das dann wirklich und was bedeutet Produktivität eigentlich am Ende, ne? Habt ihr da irgendwie schon mehr Konzepte als Umfragen oder glaubst du an das Konzept?
Also das Konzept Umfrage haben wir auf jeden Fall auch für uns benutzt. Am Ende ist es aber, glaube ich, auch so ein bisschen ein Grundsatzentscheid, den man als Firma auch treffen muss. Glaubt man daran, dass es einfach irgendwie der neue Way of Work wird und dann ist es halt am Anfang vielleicht ein bisschen holprig und die Leute brauchen mehr. Aber was passiert, wenn wir es wegnehmen? Oder wenn wir es jetzt irgendwie nur noch bestimmten Rollen zur Verfügung stellen oder so. Und dann ist halt die Frage, muss man jetzt vielleicht diese Phase auch einfach aushalten. Also ich glaube, es ist eher sowas wie, man kann messen. Und genau wie du gesagt hast, Frauke, es ist so eine Scheingenauigkeit. Okay, dann benutzt man das vielleicht nicht jeden Tag. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht meinen ganzen Arbeitsalltag mit den Möglichkeiten von KI schon perfekt optimiere. Ich könnte viel, viel mehr auch selber machen. Aber ich weiß, es wird einfach irgendwann dazugehören. Und ich merke, dass sich manche Dinge auch bei mir schon in die Habits einschleichen. Und das sind jetzt vielleicht am Anfang noch banale Themen, aber irgendwann wird es halt immer mehr. Und ich glaube, je schneller wir vielleicht jetzt ein bisschen Zeit rein investieren und vielleicht jetzt einfach davon ausgehen, dass die Leute experimentieren, rumprobieren und so, desto schneller werden sich auch diese Effekte einstellen. Aber ich glaube, es ist wirklich strategisch. Glaubt man daran oder glaubt man daran nicht? Und wir bei der Post, wir glauben schon daran, dass es einfach irgendwann dazugehören wird. Aber wir glauben auch daran, dass es nicht einfach so von alleine kommt. Also schon irgendwann, aber dass man da die Investitionen zumindest etwas mehr schützen sollte, indem man nicht einfach nur Lizenzen auf alle wirft, sondern halt, wir haben eben User-Adaption-Programme, haben halt Schulungen, haben halt einfach sehr, sehr viel Befähigungsangebote, um das nochmal ein bisschen gezielter zu machen. Weil ja, es ist so, wie wenn man irgendein technisches Gerät benutzt, ohne die Anleitung zu lesen. Da kann man auch ewig rumprobieren, aber so richtig gezielt einsetzen hilft halt schon, wenn man es ein bisschen erklärt bekommt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, eine Frage, die ich mir auch mal wieder stelle, und ich glaube, es ist in der Diskussion gerade auch schon so ein bisschen mit angeklungen, dadurch, dass eben die Einstiegshürde in die Welt der KI jetzt doch deutlich gesunken ist, ist jetzt eben die Frage, wie viel technischen KI-Skill brauche ich denn in Zukunft eigentlich noch im Unternehmen? Also wirklich im Sinne von Data Science, ML Engineering, tieftechnische KI-Kompetenz. Wie viel davon brauche ich in Zukunft wirklich noch selbst im Unternehmen? Und wie viel kann ich eigentlich einfach durch ja, diese Citizen AI Developer Skills eben auch machen? Ja, also Low-Code-Tools, vielleicht sogar No-Code-Tools. Ich kann jetzt eben im Copilot Studio zum Beispiel mir den KI-Agenten selbst konfigurieren. Im Hintergrund nutzt er dann verschiedene KI-Modelle, die muss ich aber im Detail gar nicht mehr verstehen. Hilft natürlich immer, wenn ich ein Verständnis habe, aber ich muss es im Zweifel nicht. Wie siehst du das, Kim? Was glaubst du, wie viel technisches Know-how im KI-Bereich brauche ich wirklich oder sollte ich haben gegenüber eben der breiten Masse, wenn ich es mal so nennen darf, die jetzt natürlich auch immer mehr zum Citizen-KI-Developer wird, ne?
Ja, die Frage stellen wir uns auch. Und was wir aber zum Beispiel merken, gerade auch so, also es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven in diesem Thema, ne? Ich glaube, was sind so die Fähigkeiten? Wir müssen entscheiden können, make or buy zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die wir in Zukunft haben werden. Und das merken wir auch jetzt schon, dass wir Anfragen bekommen, auch von den Geschäftsbereichen. Hey, wir würden gerne diesen und jenen Use Case machen. Und dazu hat uns irgendwie dieser Anbieter das und das KI-Tool angeboten. So. Und ganz oft merken wir halt auch, da ist gar nicht KI drin. Dann guckt sich das halt ein Experte von uns mal an. Und das ist eigentlich einfach nur eine ganz normale Automatisierung oder regelbasiert oder keine Ahnung was. Und es wird halt mega mit KI bepriesen und keine Ahnung was. Und also ich glaube, so dieses Make or Buy und auch die Bewertung von KI-Lösungen, die einem angeboten werden. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Und wir merken auch, dass es bei uns so aus der zentralen Einheit sich als Angebot auch so ein bisschen rauskristallisiert. Und dann wird es halt trotzdem weiterhin, ich glaube auch so diese simpleren Use Cases werden vielleicht, also ich glaube, man kann sehr, sehr viel selber machen mit Low-Code und No-Code. Aber ich habe mal, es gibt ja dieses Meme, was irgendwie so rumgeht von wegen, ja, irgendwie wir werden erst von KI ersetzt, wenn der Kunde weiß, was er will, also wir sind alle safe so oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das stimmt halt auch, weil Anforderungen zu validieren, ist es jetzt wirklich die richtige Lösung? Ah, ich will es doch ein bisschen anders und so. Also wenn du ganz genau weißt, was du bauen möchtest zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, sehr einfach zu sagen Low-Code, No-Code und dann mache ich quasi so eine einfache Lösung. Also ich glaube, dieses mittlere Segment, es wird sehr, sehr vielen Leuten einfach mehr möglich sein, einfache Lösungen zu bauen. Und trotzdem so tiefere, also komplexere KI-Modelle auch selber entwickeln zu können. Wir haben zum Beispiel bei der Post auch natürlich wahnsinnig viel Logistik-Know-how auf unsere ganz konkreten Prozesse und auf unsere ganz konkreten Business-Einheiten. Und da sollten wir schon in der Lage sein zu wissen, wie nutzen wir das jetzt, wie setzen wir das ein, wie machen wir da vielleicht ein Modell auf Basis von den Informationen, die wir haben. Also wenn dieses mittlere Segment vielleicht verschwindet irgendwann in Zukunft, dann bleibt aber trotzdem noch dieser Bedarf danach, Komplexität auch besser zu erfassen und auch umzusetzen und wirklich sich tieftechnisch auch auszukennen. Und was weiterhin, wo ich mir 100% sicher bin, bleiben wird, ist wirklich dieses Thema. Und wir zum Beispiel bilden Analytics Translators aus. Ich weiß nicht, das ist ja auch so eine neue Rolle, die jetzt aufkommt. Aber wirklich dieses, ist es wirklich ein Problem? Ich validiere jetzt erstmal das Problem und ich schaue erstmal, ob diese Lösung sich überhaupt dafür eignet. Und ich mache mal eine User Journey. Also ich glaube, diese ganzen Business Soft Skills oder Methodik Skills werden dadurch halt auch nochmal immer relevanter. Also ich glaube, es wird sehr viele Dinge einfach noch sehr lange benötigen, einfach weil auch immer mehr Use Cases kommen werden, die einfach sehr breit sind. Und dann nimmt sich vielleicht in einen Use Case mal jemand als Low-Code-Development, bei dem anderen brauchst du dann vielleicht mal einen Experten, der wirklich da sehr, sehr tief reingeht. Und bei ganz vielen anderen wird es erstmal nur darum gehen, passt AI zu dem Problem, was für Möglichkeiten haben wir und wie können wir möglichst die Time-to-Market verringern, indem wir stellpräzise werden.
Ja, der Punkt, den du jetzt zuletzt angesprochen hast, ist nochmal ganz interessant mit diesem Hinterfragen des Business-Problems, die User-Journey. Wenn ich so ein bisschen zurückspule, ist wahrscheinlich fast 10 Jahre jetzt her, würde ich sagen, als so diese ganze Welle der Digital Labs, Digital Campus und so weiter kam, wo ja letztlich Fachbereiche kamen und sagten, wir wollen einen bestimmten Geschäftsablauf digitalisieren oder wir wurden dazu angehalten, uns mal damit zu beschäftigen, wir wissen aber nicht wie und kommen zu einer Zentralfunktion und erhoffen sich, dass die ihnen jetzt hilft. Ja, und da kann man dann natürlich sehr schön methodisch rangehen und sagen, also zuerst mal hinterfragen wir das Business-Problem, dann machen wir jetzt die User-Journey und so weiter. Ich habe das Gefühl, dazu kommt es heute häufig gar nicht mehr, weil die Fachbereiche jetzt sagen, wir können doch ganz viel selber machen, warum sollen wir jetzt irgendwo nachfragen, wie wir es richtig machen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, explorativ erstmal selbst auch mit den Tools was zu machen. Ich möchte da jetzt auch keinen unbedingt bremsen und sagen, nee, du musst erstmal dieses oder jenes tun. Wichtig ist dann natürlich irgendwann Transparenz darüber zu halten, was läuft denn da alles und bei manchen dieser Lösungen zu sagen, Moment mal, die gehören in dieses Bucket Game Changer, wie du es vorhin mal schön genannt hast, da sollten wir vielleicht nochmal anders rangehen oder die gehören in ein anderes Bucket, wo es auch okay ist, wenn ihr erstmal so weitermacht. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne, aber sonst macht's auch gerne selber. Ne? Oder wie steuert ihr das?
Boah, ich finde auch, das ist eins der Themen, was mich auch persönlich am meisten beschäftigt, weil ich ja aus der Geschäftsentwicklung komme oder Geschäftsmodellentwicklung und da war es einfach so vollkommen normal. Jeden Case, den wir angegangen sind, haben wir erstmal validiert. Und es ist schon so, dass wenn quasi technische Teams auf technische Teams prallen, dass das nicht getan wird. Weil dann gibt es Anforderungen und die werden umgesetzt. Also gar nicht unbedingt, also schon auch so, dass das Business in der Lage ist, es selber umzusetzen, aber auch wenn es an die IT gekommen ist oder an die Experten, wurde auch ganz oft nicht validiert oder wird auch einfach ganz oft erstmal ein cooler POC gemacht oder so. Wir sind jetzt eher beim POV gelandet, Proof of Value, dass man da zumindest irgendwie grob so die Dinge validiert und so. Aber da muss ich sagen, haben wir viel auch oder habe ich persönlich auch die letzten Jahre viel versucht bei der Post, so dieses, hey, wie validieren wir eigentlich Annahmen und wie kommen wir da eigentlich rein? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass auch das Business diese Methode lernt oder dass sie halt eigentlich verstehen, okay, ich habe eine AI-Idee und bei der Post machen wir das so, indem wir erstmal hinterfragen, so zum Beispiel. Und es wird halt ganz oft noch so ein bisschen als Zeitverschwendung gesehen an vielen Stellen. Und das ist es aber überhaupt nicht, weil die 10%, die du am Anfang investierst, hast du am Ende einfach so, so viel in der Umsetzung, was man sich einsparen kann. Also ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, dass man einfach in einem positiven Rahmen den Leuten Lust darauf macht, das auf diese Art und Weise zu tun und das nicht als Zeitverschwendung deklariert, sondern irgendwie so ein bisschen sagt, hey, bei uns leben wir das einfach so, weil wir nutzerzentriert sind. Und wir gehen zum Beispiel sehr stark über diese Nutzerzentrierung aktuell, die wir so ein bisschen propagieren.
Frauke, wie siehst du es denn? Was glaubst du, welche Skills werden wir in Zukunft in den KI-Teams in den Unternehmen brauchen? Und was ist vielleicht auch intern und wo holt man sich dann doch eher von extern nochmal Unterstützung? Was glaubst du, wo wird der Trend hingehen?
Ja, das ist eine, finde ich, sehr, sehr herausfordernde Frage, weil wir einfach momentan jetzt, wenn wir auf die KI-Entwickler beispielsweise gucken, ja auch unfassbar viel Bewegung sehen. Ne? Also wir können uns alle Texte schreiben lassen, wir können uns aber auch Code mittlerweile schreiben lassen und wir können uns ja vor allem, und das hat mich am meisten beeindruckt, einfach von einer guten User-Journey ein komplettes Software entwickeln lassen. Also, ne, und das ist sozusagen ja nochmal komplett was anderes, als wenn ich in einem Tool mir so ein bisschen 2, 3 Programmzeilen mehr schreiben lasse, sondern wenn ich aber sage, hier, das ist, so wie du es gerade beschrieben hast, Kim, ne, das ist jetzt hier eine gut definierte User Journey, ne, das sind irgendwie, ne, das ist eine User Story und die Software bricht es dann schon runter in komplett alle Tasks und arbeitet es einfach ab mit so 2, 3 Rückfragen am Ende, ne. Und ich glaube, das wird eine wahnsinnige Veränderung auch in den IT-Organisationen perspektivisch. Ich glaube nicht, dass das jetzt von heute auf morgen passiert, aber perspektivisch haben, weil man das natürlich da einfach Kompetenzen ins Business verlagern kann, komplett. Ne? Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz ist es wie immer. Ich brauche natürlich für diese Validierung zwischen Business und dann wirklich tiefe Expertise brauche ich Leute, ne, um einfach beides Seiten mit ins Boot zu holen. Ich glaube, es braucht weniger perspektivisch. Das ist schon, das wird so sein, weil ja einfach viel auch entwickelt werden kann, rein von der Entwicklungskompetenz, ne. Aber genauso wie du es gerade beschrieben hast, diese Schnittstellenkompetenz und diese tiefe Expertise, die wird es künftig auch brauchen. Die größte Herausforderung, die ich aber sehe, ist tatsächlich, wie bringen wir das am Ende auch den jungen Menschen bei. Ich bin ja noch nebenbei an der Uni, ne? Und wie schaffst du es trotzdem noch, Experten zu entwickeln, wenn es so viele Tools gibt, die Self-Service oder was für dich tun erlauben? Also wie schaffst du da so ein bisschen auch die Brücke, ne? Und ich glaube, das wird dann immer so dieses Zusammenspiel auch aus einer, ne, Unternehmen, Beratung, vielleicht, wo dann sich vielleicht auch so ein bisschen die Expertise auch fokussieren kann, weil es auch vielleicht so ein bisschen, ne, es wird immer weniger geben, wo fokussiert sich wahrscheinlich nicht einer in einem Unternehmen, ne, dass sich das irgendwie so ein bisschen einpendelt, aber wird, glaube ich, spannend bleiben. Ne?
Hast du das Gefühl, Frauke, dass die jungen Leute sich nicht mehr Richtung tiefem und Experten-Know-how so entwickeln oder wie ist das? Also wir merken schon bei uns, es gibt eben viele, die wollen eben businessnah arbeiten und Use Cases, aber wir haben auf jeden Fall auch viele im Team, die Lust haben, eher die technische Karriere zu gehen und sich auch wirklich tiefergehend so als Engineering Lead oder als irgendwie MLOps Spezialist oder so zu entwickeln. Aber würde mich mal interessieren, die jungen Leute, von denen du gesprochen hast in der Uni und so.
Doch, ich glaube also sozusagen, dass das Interesse sozusagen aktuell ist schon da, ne? Allein wegen des Themas, ne? Das ist, ich befürchte eher, weil so viel eben dann auch als Low-Code oder eben auch No-Code stattfinden kann, dass es irgendwie schwierig wird, in diesem Thema auch wirklich dann drin zu bleiben und zu sagen, ne, es gibt so eine kritische Masse, ne, die du ja immer so ein bisschen brauchst, um sozusagen da auch eine Tiefe zu entwickeln und nicht nur eine Person, ne? Und da sehe ich eher so in der Zukunft die Herausforderung, weil irgendwann macht so Klick bei den, ne, bei irgendwie so sagst, okay, wo setze ich drauf in meinem Karrierepfad, ne? Und was wird wirklich noch gebraucht, ne? Voll. Und das ist, glaube ich, die spannende Entwicklung, ne?
Absolut.
Ja, super, Kim. Es war total interessant, dir zuzuhören und eure Entwicklung mit begleiten zu dürfen über die letzten Jahre. Und glaube ich, habt auch echt schon mit den ganzen KI-Use-Cases auch schon viel erreicht. Und wir bleiben ja sicherlich im Austausch in dem ein oder anderen Format, wo wir uns immer auch wiedersehen. Aber zum Abschluss stellen wir ja immer eine Forecast-Frage. Und in der Logistikindustrie, naja, was bleibt uns denn anderes übrig, als zu fragen, wann du glaubst, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Monat, in welchem Jahr, das darfst du dir aussuchen, das erste Mal eine kontaktlose Übergabe stattfindet, vielleicht mit Drohnen oder irgendwas anderem?
Das ist eine sehr gute Frage. Und eben Drohnen oder Roboter oder geht man eher so das skandinavische Modell und hat gar keine Zustellung mehr zu Hause, ne, sondern geht irgendwie eher in Shops oder so, um so Sachen abzuholen. Hey, ich würde jetzt einfach mal ganz bold sagen, 5 bis 7 Jahre, wenn wir mutig genug sind, das auch zuzulassen.
Sehr gut, sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um das tatsächlich zu validieren, wenn deine Prognose richtig eintrifft. Aber ja.
Ja, Kim, das bringt uns zum Ende der Folge und es hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gewährt hast, in deine Erfahrungen, in das, was ihr bei der Swiss Post schon alles macht mit KI und mit Daten. Super spannend. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und ja, nochmal danke dir.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Und wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr wieder in 2 Monaten ungefähr, wo wir mit der nächsten Podcast-Folge wieder live gehen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Frühling, schöne Osterfeiertage, die jetzt ja auch schon wieder bald anstehen. Und bis auf ganz bald.
Macht's gut. Ciao.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.